Guten Morgen miteinander. Seid ganz herzlich willkommen, auch von meiner Seite, die ich noch nicht gesehen habe. Und ihr seht das Thema schon hinter mir. Unsere Seele oder unsere Seelen. Das ist ein Thema, das ich schon vor einiger Zeit, plötzlich hatte ich das irgendwie auf dem Herzen. Und genau, und dann habe ich, jetzt möchte ich diese Predigt, die ich in der Zwischenzeit gemacht habe, euch vortragen. Und wir wollen auch heute wieder, eigentlich wie ich das immer mache, einfach schauen, was sagt denn das Wort Gottes, die Bibel, auch zu diesem Thema. Denn das ist das, worauf es eigentlich wirklich ankommt und nicht, was da meine Ansichten sind, sondern was die Bibel uns zu sagen hat. Und bevor ich jetzt in dieses Thema hineingehe, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Ja, himmlischer Vater, danke, dass wir da sein dürfen, Herr, und dass wir dich kennen dürfen, Herr, und danke, dass wir auch wissen dürfen, dass du jetzt da mitten unter uns bist. Du hast gesagt, dort, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, bist du mitten unter ihnen, Herr. Und sei du ganz herzlich willkommen, bist du bei jedem Einzelnen. Du kennst jedes Einzelne von uns, weißt gerade in dem Augenblick, was wir besonders nötig haben, was wir brauchen, sei es Aufmunterung, Stärkung, Heilung. Du weißt es, Herr, und ich bitte dich auch für uns alle hier, dass du uns jetzt unsere Herzen und unsere Ohren öffnest für das, was du uns mitgeben möchtest, Herr. Ich danke dir für das von ganzem Herzen und lobe und preise dich. Amen. Unsere Seele, genau darüber wollen wir heute sprechen, und fast jedem Menschen, außer den hartgesottenen Atheisten natürlich, ist klar, dass jeder Mensch nicht nur einen Körper, sondern auch eine Seele hat. Und genauso klar ist jedem Menschen, auch den hartgesottenen Atheisten, dass der leibliche Körper vergänglich ist und irgendeinmal nicht mehr da sein wird, oder dass, mit anderen Worten, wir alle sterben müssen, einen irdischen Tod erleben müssen. Und Menschen aller Religionen oder Glaubensrichtungen gehen darüber hinaus davon aus, dass wir eben über so etwas wie eine Seele verfügen, die den vergänglichen Körper überdauert und eben Bestand hat. Und in der Alltagssprache verwenden wir dann auch unzählige Redewendungen, die auf unsere Seelen Bezug nehmen. So sind wir beispielsweise mit Leib und Seele bei einer Sache dabei, oder wir sind ein Herz und eine Seele. Und wenn einige vielleicht in Hektik verfallen, so bewahren andere ihre Seelenruhe. Wir sprechen von den unschuldigen Kinderseelen oder davon, dass die Augen offenbar der Spiegel unserer Seele sein. Und wenn es etwas uns sehr beschäftigt, so können wir uns das von der Seele reden. Oder weniger empfehlenswert, jemand verkauft seine Seele. Und wahrscheinlich gäbe es noch viel mehr solche Redewendungen. Es gibt unter Christen auch die Diskussion darum, ob wir nur in Anführungs- und Schlusszeichen aus Leib und Seele bestehen oder ob noch der Geist dazukommt, unter dem man dann etwas anderes verstehen würde als unter der Seele. Und diese Auffassung nennt sich Trichotomie. Eine bekannte Bibelstelle, die diese Auffassung stützt, findet sich in Thessaloniker 5, 23. Jetzt muss ich das noch einschalten. Da. Genau. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen. Der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Eine zweite Stelle, die eine solche Dreiteilung auch erkennen lässt, finden wir in Hebräer im Kapitel 4, im Vers 12. Dort lesen wir über das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Im Bibelkommentar Edition C von Gerhard Meyer steht zu diesem Vers Folgendes. Hier wird uns die biblische Lehre von der Beschaffenheit des Menschen bestätigt, dass er aus Seele und Leib besteht. Wenn aber das Wort Gottes in ihm tätig wird, so besteht er aus Geist, Seele und Leib. Doch was ist genau mit Körper, Seele und Geist gemeint? Ich meine, auf der einen Seite ist es jetzt wirklich nicht allzu schwierig, den Körper auf der einen Seite vom Geist und Seele zu unterscheiden. Der Körper ist physisch, da ich kann mich jetzt da klemmen, wenn ich will. Und wir haben unsere fünf Sinne, sehen, hören, schmecken, riechen und tasten. Und all das steht, unser physischer Körper steht in unmittelbarer Wechselwirkung mit der Außenwelt. Die Seele und der Geist sind dagegen viel schwieriger voneinander zu unterscheiden. Es gibt deshalb auch die Auffassung unter Christen, dass der Mensch nur aus Leib und Seele bestehe. Diese Auffassung nennt sich dann Dichotomie. Dabei wird betont, dass der Schwerpunkt der Heiligen Schrift auf der umfassenden Einheit des Menschen als von Gott geschaffenes Wesen liege. Und so lesen wir zum Beispiel im 1. Mose in Kapitel 2, im Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Vertreter einer dichotomistischen Auslegung verweisen darauf, dass die Bibel die beiden Begriffe Seele und Geist mehr oder weniger austauschbar verwenden würde. Auch dafür gibt es viele biblische Belegstellen, aber ich möchte dieses Thema da an dieser Stelle weder werten noch weiter vertiefen, sondern mich nun dem eigentlichen Thema wieder zuwenden. Für alle Gläubigen klar und unumstritten ist jedenfalls, dass die Seele ein mit Worten fast nicht beschreibbarer Wesensteil von uns Menschen ist. Gesundheit. Ich möchte aus dem Vers aus 1. Mose, den ihr immer noch hinter mir seht, noch etwas ergänzen. Eine lebendige Seele bedeutet hier ein Wesen, das Leben hat. Und der Staub der Erde ist natürlich nicht das, was quasi die eigentliche Essenz des Lebens ist, das, was das Leben ausmacht. Ich glaube, das ist allen klar. So war der Mensch eben auch noch keine lebendige Seele, als er aus dem Staub der Erde gemacht wurde von Gott. Erst als der Lebensatem Gottes, der Odem, in den Menschen eindrang, wurde er zu einem Lebewesen. Das Wesen des Lebens ist also nicht der Körper, sondern der Lebensatem von Gott. Denn erst mit ihm wird der Mensch eine lebendige Seele, wie wir ja auch dahinter uns in diesem Vers lesen können. Der menschliche Körper ist zwar aus dem Staub der Erde entstanden, aber die Seele im Innern des Körpers wurde von Gott geschaffen und gegeben. Und noch interessant, im Buch Hiob spricht Elihu im Kapitel 34 zu Hiob und seinen drei Freunden. In den Versen 14 und 15 stellt er fest, was passieren würde, wenn Gott das, was er in diesem Vers da aus dem 1. Mose gemacht hat, quasi zurücknehmen würde. Wir lesen dort nämlich, wenn er, also Gott, nur noch auf sich selbst achtete und seinen Geist und Odem wieder zurücknehme, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub zurückkehren. Man sieht an dieser Stelle übrigens auch, dass Seele und Geist tatsächlich oft austauschbar, also als Synonyme verwendet werden. Aber was will Elihu mit diesen Worten ausdrücken? Es geht ihm an dieser Stelle hier eigentlich nicht um unsere Seelen an sich, sondern sie sind hier nur ein Beispiel oder ein Beleg dafür, wie souverän Gott ist und handeln kann. Es gibt eben niemanden, der über Gott steht. Gott ist der Einzige, der über der Schöpfung steht. Elihu spricht in diesen Versen über die Unabhängigkeit Gottes, seinen Geschöpfen gegenüber. Und er spricht hier auch eine wichtige Wahrheit an. Gott hat die Schöpfung nicht geschaffen, weil er sie braucht. Er ist ihr gegenüber frei. Wenn er wollte, könnte er sie wieder ins Nichts fallen lassen, so wie es eben in diesem Vers, den ihr hinter mir seht, beschrieben steht. Aber er will sich aus freien Stücken, als Gott und Herrscher seine Schöpfung erweisen. Nur weil Gott seine Geschöpfe erhält, bleiben sie am Leben und haben eine Seele. So sagt denn auch Jesus im Neuen Testament in Matthäus 10, 28 zu seinen Jüngern: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Die Jünger wurden ja immer wieder angefeindet, wie auch die Propheten früher schon. Und sie sollten nicht den mörderischen, teilweise mörderischen Zorn der Menschen fürchten. Denn das Schlimmste, was Menschen zu tun vermögen, ist, den Leib zu töten. Und der körperliche Tod ist für einen Christen jedoch nicht die größte Tragödie, was jetzt natürlich leicht gesagt ist, als es vielleicht ist, wenn es dann einmal so weit ist. Auch Paulus hatte gesagt, Sterben sei ein Gewinn für ihn. Denn Sterben bedeutet Befreiung von Sünde, Kummer, Krankheit, allerlei Leid, einfach von allem, was uns bedrückt. Und es ist der Übergang in die ewige Herrlichkeit. So ist das Schlimmste, was Menschen anderen Menschen antun können, in Wirklichkeit, ein bisschen überspitzt gesagt, das Beste, was einem Kind Gottes geschehen kann. Die Jünger sollten also nicht die Menschen fürchten, die ihnen nachstellen, sondern Ehrfurcht vor Gott haben, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle, wie wir hier lesen. Das wäre dann der größte Verlust, den wir überhaupt erleiden können, die ewige Trennung von Gott, von Christus und von der Hoffnung. Geistlicher Tod ist ein Verlust, der nicht zu ermessen ist, und es ist natürlich ein Verhängnis, dass man, koste es, was es wolle, vermeiden muss. Denn was ist das eigentlich das Ziel unserer Errettung? Vielleicht erscheint euch das als eine komische Frage, weil doch klar ist, nämlich wenn jemand in einer lebensbedrohenden Situation ist, dass er gerettet wird. Bei einer Errettung müssen aber drei Dinge zusammenkommen. Erstens muss die Person, die gerettet werden soll, in Lebensgefahr sein. Zweitens muss jemand da sein, der die Not sieht und dann auch zu Hilfe eilt. Und schließlich muss drittens der Retter auch erfolgreich sein und die Person aus ihrer aussichtslosen Lage befreit oder herausholt. So beispielsweise, wenn jemand vor dem Ertrinken oder aus einem brennenden Haus oder aus einem untergehenden Schiff gerettet worden ist. Und wenn jetzt jemand von uns nicht schwimmen kann und sich in einem See oder gar im Meer zu weit hinauswagt und dann im wortwörtlichen Sinn den Boden unter den Füßen verliert, dann ist wahrscheinlich uns allen dann in einer solchen Situation schlagartig klar, dass wir uns jetzt in Lebensgefahr befinden und wir dringendst Hilfe brauchen. Bei der Rettung im geistlichen und biblischen Sinne steht dem zu Rettenden oft ein großes Hindernis im Weg, das sich nicht physisch vor ihm auftürmt, sondern sich vielmehr in seinem Kopf oder noch besser gesagt in seinem Herzen befindet. Nämlich das mangelnde oder überhaupt nicht vorhandene Problembewusstsein, dass wir gar nicht einsehen, dass wir in höchster Gefahr befinden. Das hatte ich ja vor meiner Bekehrung natürlich ja selbst erlebt. Ich wäre nie im geringsten überhaupt auf die Idee oder den Gedanken gekommen, dass ich in irgendeiner Gefahr sein könnte und deshalb einen Retter nötig hätte. Und wenn wir mit Menschen sprechen, die auf dem gleichen Stand sind wie ich damals und ihnen erzählen, dass sie unbedingt einen Retter brauchen, und natürlich nicht irgendeinen, sondern Jesus, so ernten wir oft verständnislose Blicke. Vielleicht nächsten Montag, wenn wir wieder unterwegs sind, dann passiert das vielleicht uns auch wieder, dass die Menschen uns gar nicht verstehen und eben dieses Problembewusstsein gar nicht vorhanden ist. Und wir können und sollen anderen das Evangelium verkünden, aber letztlich kann nur Gott die Hindernisse im Kopf und im Herz beseitigen, sodass die Menschen verstehen, warum sie in Gefahr sind und woher die Rettung kommen kann. Die Bibel hat eine klare Antwort auf die eingangs gestellte Frage. Das Ziel der Rettung ist die Errettung unserer Seelen und das Ziel unseres Glaubens ist die Errettung unserer Seelen. Oder vielleicht, wie Kinder manchmal sagen, dass wir in den Himmel kommen. Und Jesus ist der Retter unserer Seelen. Wenn wir wirklich die Errettung unserer Seele möchten, bereits, und das in uns dieses Verlangen haben, dann hat Gott bereits ein großes Wunder in uns gewirkt. Hätte Gott dieses Wunder nicht in uns gewirkt, hätten wir eben dieses Verlangen nach der Rettung unserer Seelen gar nicht und würden wir gar nicht danach fragen. Er hat bereits angefangen, in unserem Leben auf geheimnisvolle Art und Weise zu wirken. Und es ist auch eben ein Gebetsanliegen immer und immer wieder, dass er auch das bei anderen Menschen, die das eben noch nicht erleben durften, dass er eben das auch dort so auf wundervolle Art und Weise wirkt und eben die vorher erwähnten Hindernisse wegräumen kann in den Köpfen und den Herzen. Schauen wir uns nun eine Stelle aus dem ersten Brief von Petrus an, die Verse 8 bis 12 des ersten Kapitels, wo Petrus über das Endziel unseres Glaubens schreibt. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrliche Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündet haben. Im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Wir sehen also, wie privilegiert wir sind heutzutage, dass wir, dass uns alles das, wo die Propheten noch mutmaßen mussten und nicht sicher waren, dass wir das alles wissen dürfen. Und Petrus beschreibt hier eben das Wunder des Glaubens und eben ein Wunder, das nur Gott allein durch die Wiedergeburt bewirken kann. Denn die Liebe von uns Christen gilt ja Jesus Christus, den wir ja eben im Gegensatz zu den Aposteln und zu vielen Menschen, die damals gelebt haben, nie mit unseren eigenen Augen gesehen haben. Deswegen schreibt Petrus, ihr liebt ihn, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Und dass wir uns eben jubelnd freuen, dann, wenn wir nämlich das Endziel unseres Glaubens erreicht haben, die Errettung unserer Seelen. In Bezug auf ihre Seelen konnten nicht einmal die Propheten des Alten Testaments sagen, dass sie errettet waren. Sie schrieben im Voraus über diese Errettung durch die Kraft des Geistes Gottes, aber forschten und suchten unablässig danach, was die volle Bedeutung ihrer eigenen Schriften eigentlich war. Und ebenso nach der Errettung, die den Gläubigen heute durch die Gnade offenbart werden sollte. Heute ist die Rettung von der ewigen Verdammnis und des Empfangen des Lebens sehr einfach. Jesus hat alles vollbracht, was zu unserer Errettung notwendig ist. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, dass der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern eben im Gegenteil sie zu retten, im Lukas 9, 56. Viel schwieriger sind die bereits erwähnten inneren Hindernisse bei den Menschen, dass sie gar nicht verstehen, dass sie die Errettung ihrer Seelen brauchen und dass sie Jesus brauchen, damit ihre Seelen errettet werden. Und dass sie eben entsprechend auch gar nicht danach trachten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als eigentlich von Gott Begnadete möglichst oft Zeugnis ablegen, bei Menschen, die das noch nicht erleben durften. Und wie gesagt, nur Gott kann letztendlich die Herzen der Menschen für seine Botschaft öffnen. Wir aber haben die Aufgabe, dass die Menschen diese Botschaft überhaupt zu hören bekommen. Und das geht halt nur im direkten Gespräch halt einfach am besten. Und wenn jemand überhaupt nicht hören will und sich vielleicht sogar bedrängt oder unter Druck gesetzt fühlt, dann können wir immer noch für diese Menschen im stillen Kämmerlein beten und ohne Unterlass quasi, ja nie aufgeben. Und wir können Gott dankbar sein, dass er in unser Leben gekommen ist und wir ihn kennen dürfen. Das ist ein unglaubliches Privileg eigentlich, das wir uns wirklich bewusst machen dürfen. Und wir können ihn dann auch loben und preisen, so wie das, wie dies David im bekannten Psalm 103 tut. Ich lese die Verse 1 bis 5. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Natürlich erstens wunderbare Worte, die wir da lesen, und zweitens sind es auch sehr bekannte sehr bekannte Worte. Lobe den Herrn, meine Seele, haben wir natürlich x-fach schon gelesen, gehört und vor allem auch gesungen. Es ist ja ein ganz bekanntes Loblied, Lobe den Herrn, meine Seele. Und David spricht da quasi zu sich selbst, führt eigentlich wie eine Art Selbstgespräch, Lobe den Herrn, meine Seele, singt er. Und er selber, wie er eben leibt und lebt. David ist jemand, der in seiner Hingabe zu Gott sehr weit geht oder gegangen ist und sich eben nie darum kümmerte, was die anderen dann denken. Und so lesen wir auch zum Beispiel im 2. Samuel 6, als er mit 30.000 Mann die Bundeslade nach Jerusalem brachte und dann in Jerusalem vor Freude halbnackt von allen Leuten zu tanzen begann. Er ist eben auch mit Leib und Seele dabei, wenn es ums Loben und Preisen des Herrn geht. Allerdings muss ich dann David quasi eine Rüge von Michal anhören. Das lesen wir im 2. Samuel 6, 20. Er hat sich offenbar war peinlich berührt offenbar und hat sich geschämt auf ihren Mann. Als aber David umkehrte, um sein Haus zu segnen, da ging Michal, die Tochter Sauls, David entgegen und sprach: Welche Ehre hat sich heute der König Israels erworben, dass er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich nur einer der leichtfertigen Leute entblößen kann. Und das sind ziemlich spöttische Worte da von Michal. Und wie hat er reagiert? War er reumütig oder war er beschämt? Nein, er sprach: Ich will noch geringer werden als diesmal und niedrig sein in meinen Augen. Es tat nämlich seiner Seele gut, Gott mit aller Kraft zu loben und ihm für all das Gute zu danken, was er ihm bereits getan und geschenkt hat. Abschließend möchte ich mit drei Versen aus Matthäus 11, Versen 28 bis 30. Jesus spricht dazu einer großen Volksmenge. Die folgenden Worte, auch natürlich sehr bekannt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus spricht hier eine Einladung aus, und zwar nicht irgendwie an ausgewählte Gäste, an VIPs, sondern an alle Menschen, die mühselig und beladen sind. Und das trifft ja wahrscheinlich auf praktisch alle Menschen, auch von uns in irgendeiner Form, zu. Und er möchte die Menschen, die seine Einladung annehmen, so wie es heißt hier, erquicken. Und für viele, vielleicht zu Beginn etwas verwirrend oder sogar verstörend, redet er im Vers 29 vom Joch, das wir auf uns nehmen sollen. Das ist natürlich ein häufiges Missverständnis, dass man quasi meint, man müsste zuerst oder müsste dann ein Joch auf sich nehmen, wenn man die Einladung von Jesus annimmt. Und es ist natürlich so, dass wir immer ein Joch irgendeiner Form auftragen müssen und wir tauschen es ein gegen ein leichtes Joch und er hilft uns noch beim Tragen. Wir wechseln also das Joch nur. Und Jesus selbst war zwar nicht unter einem Joch, aber er hat freiwillig das schwerste Joch auf sich genommen, das wir uns überhaupt vorstellen können, in Golgatha und in vollkommener Sanftmut steht ja, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. In vollkommener Sanftmut und Herzensdemut hatte sich Jesus seinem Vater untergeordnet und dieses schwerste aller schweren Jochs auf sich genommen. Wir dürfen sein leichtes Joch annehmen, denn so finden wir Ruhe für unsere Seelen und das jetzt schon auf Erden. Amen.